Ich liebe Geschichte zu lesen. Und deshalb beginne ich wieder mit einem Beispiel aus der Geschichte. Es waren ca. 10.000 Sexarbeiter in London. Alkohol floss in Massen. Der Besuch in den Gottesdiensten war stark zurückgegangen. Und man hatte den Eindruck, das Heidentum hatte Platz gefunden, auch in den Kirchen. Es war die Zeit der industriellen Revolution, 1850 ungefähr. Manche sind sehr reich geworden, aber es war Lohndumping, Wohnungsnot, Massenelend, Hunger, die Kehrseite der industriellen Revolution. Und genau in diese Zeit fangen zwei Prediger an zu predigen: John Wesley, Gründer der methodistischen Kirche, und George Whitefield. Und es war eine richtige Erweckung. Kirchen füllten sich wieder. Echte Erweckung. Und in der Zeit kam auch Robert Raines und startete die Sonntagsschulen. Eigentlich begann die Sonntagsschule bei einer Witwe in der Küche in Gloucestershire. Und es war nicht Kindergottesdienst, so wie heute, sondern es war Schule für die Kinder, die arbeiten mussten, die schufteten. Die schufteten die ganze Woche. Und sie lernten anhand der Bibel lesen und schreiben. Und zugleich noch die gute Nachricht von Jesus. Es waren echt schwere Zeiten. Es waren Wüstenzeiten. Aber Gott wirkt mitten in diesen Wüstenzeiten hinein und es schwappte rüber nach Deutschland. Und in Deutschland war es unter anderem Johann Hinrich Wichern, beginnend Sonntagsschule in Hamburg und das Raue Haus in Hamburg. Nicht nur die Schule, sondern dann auch Unterkunft für die armen Kinder und Ausbildung. Und er machte sich echt Gedanken, was will Gott in dieser Zeit von uns? Und er gründete mit noch mehreren die innere Mission, die heißt heute Diakonie. Durch schwere Zeiten hindurch was ganz Neues gegründet, Wüstenzeiten. Innerhalb der Kirche große Veränderung, aber auch in die Gesellschaft hinein. Große Veränderung durch diese schweren Zeiten. Und ich lese uns den Text, den ersten Teil vom Text Apostelgeschichte 8. Und ihr merkt schon, es geht nicht nur um Sein in der Wüste, sondern es geht um Wüstenzeiten für uns Menschen. Saulus aber hatte Gefallen, es muss davor schicken, Stephanus war gerade gesteinigt worden in Apostelgeschichte 7. Und jetzt also Apostelgeschichte 8. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Es erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich alle übers Land, über Judäa und Samaria, nur die Apostel nicht. Und es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Richtig schwere Zeiten, richtige Wüstezeiten für die erste Gemeinde. Es blieben nur die Apostel. Alle anderen mussten weg oder wurden gefangen genommen. Saulus, den wir eher als Paulus kennen, war damals noch nicht bekehrt. Vorher war Jerusalem der Mittelpunkt und jetzt mussten sie alle raus und waren Flüchtlinge. Thema Flüchtlinge kennen wir ja auch. Und wir hätten sagen können, jetzt müssen die sich erstmal um ihr eigenes Leben kümmern. Jetzt müssen die erstmal zusehen, dass die zurechtkommen. Aber es hieß gleich, sie zogen umher und predigten. Und interessant, ist, dass der letzte Satz, den Jesus gesagt hat, also wirklich der allerletzte Satz, nämlich bevor er in den Himmel gegangen ist, heißt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Und genau durch diese Verfolgung fängt das jetzt an, dass sie nicht nur in Jerusalem bleiben, sondern sie müssen weiterziehen. Sie müssen. Und sie gehen nach Judäa und nach Samarien. Und später im Kapitel kommt noch der Kämmerer hinzu, und der kommt von der ganzen Welt, sag ich jetzt mal. Schwere Zeiten werden uns im Moment immerzu prognostiziert. Schwere Zeiten für unsere Gesellschaft. Schwere Zeiten haben wir gerade durch oder sind noch mittendrin. Corona hat noch nicht aufgehört. Fängt das jetzt alles wieder an? Schulen wieder zu? Oh. Schwere Zeiten auch innerhalb der Kirche. Innerhalb der großen Kirchen ganz besonders, aber bei uns schon auch. Ich habe einen Artikel gelesen von Volker Geckle. Er ist Theologieprofessor in Liebenzell für Neues Testament. Und er schreibt: Die Zeit der Volkskirchen geht im 21. Jahrhundert zu Ende. Das ist in allen Lagern zur Gewissheit geworden. Der Kipppunkt für ihren Erhalt ist schon längst überschritten. Dass die Kirche kaputt geht, weiß jeder. Mitgliederzahlen schmelzen wie das Eis der Gletscher. Also es ist allen klar, dieses System wird nicht mehr lange bestehen können. Und jeder sucht zu jonglieren, wie man es am besten machen kann. Das könnten wir ja sagen, interessiert uns nicht, wir sind ja Freikirche und vielleicht können wir davon profitieren. Aber ich denke, der Trend, den werden wir auch spüren. Denn mit den Landeskirchen hat Christentum eine sehr hohe Anerkennung. Christen haben eine Anerkennung im Ethikrat, sage ich jetzt mal, und haben eine Anerkennung in der Moral, die sie sagen. Und das geht auch mit weg, diese Anerkennung. Aber in seinem Artikel macht Geckle Mut und sagt: Wir müssen genau hinschauen, was der Heilige Geist aber bewirkt. Er wirkt immer weiter. Du musst hinschauen, wo noch was Neues aufbricht. Und er sagt, als Theologieprofessor, sie haben ein Fach angeboten für soziale Arbeit und Theologie. Ganz viele haben auf dem Herzen, sozial zu arbeiten und zugleich zu predigen. Ganz viele haben auf dem Herzen zu beten. Es ist eine große Lust zum Beten in unserem Land. Gebetshäuser, Gebetsräume poppen ab. Er macht also Mut. Er sagt nicht, die schwere Zeit ist, jetzt ist alles vorbei, sondern schaut hin, was Neues kommt. Eine andere Sache, die ganze Corona-Zeit hat ja unsere Gemeinden auch echt auf den Stresstest gestellt. Das heißt, du siehst jetzt, was wirklich da ist. Wer wirklich mitmachen wollte, sag ich jetzt mal, da ist vieles weggebrochen. Es war ein Stresstest oder ist noch ein Stresstest. Und es hat sich viel verändert. Und ich habe gelesen von Jörg Albrecht, er ist Leiter von Willowkrieg Deutschland, unter anderem mit anderen zusammen. Und er sagt, das Reich Gottes ist nicht in Not. Jesus wird seine Gemeinde bauen, das ist keine Frage. Fraglich ist, ob wir Schritt halten können, wenn sich Dinge verändern und etwas Neues beginnt. Wenn es nicht mehr so ist, wie es mal war. Gott wird weiter seine Gemeinde bauen, das ist nicht die Frage. Und das sehen wir hier in Kapitel 8. Die wären bestimmt alle in Jerusalem geblieben. Aber dann kam der Stress Und dann mussten sie raus und Gott baut weiter sein Reich. Ich will jetzt nicht sagen, wir müssen alle zu Christenverfolgung kommen und dann wird es erst weitergehen. Nein, der Stress jetzt reicht schon, dass Gott anderes Neues baut. Ich lese weiter, ich lasse das Stück in Kapitel 8, das könnt ihr selber zu Hause mal lesen, da ist Philippus in Samaria. Ich lese weiter beim Kämmerer. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Jetzt sind wir also wirklich in der Wüste. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese aus Jesaja 53. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das von seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde genommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anders? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Und da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich, und Philippus aber fand in Aschdod sich wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Bei Gott sind alle willkommen. Philippus war zuerst in Samaria und predigte und dort sind viele zum Glauben gekommen. Und Samarien war ja auch nicht so eine beliebte Gegend bei den Juden. Aber jetzt wird er weitergeschickt und es ist keine Taktik der Gemeinde, die hier passiert, dass sie sich überlegt haben, wie können wir das jetzt machen, wie können wir das jetzt machen, sondern der Heilige Geist schickt ihn direkt zu jemandem. Mitten in die Wüste, die öde Straße. Er sieht überhaupt noch nicht, was da kommen soll, aber er geht. Und in der ganzen Geschichte erweitert also der Heilige Geist zuerst von Jerusalem nach Judäa. In Judäa waren alle noch Juden. Dann nach Samaria, da war so ein Gemisch von Judentum und Heidentum in ihren Köpfen. Aber da werden sie hingeschickt. Und jetzt trifft er eben diesen Kämmerer, einen aus einer total anderen Kultur, einem fernen Land. Und alles durch die Verfolgung. Aber nicht nur die Kultur ist anders, der Mann hat eine sehr hohe Position. Er trifft auf einen in einer total anderen Position und trotzdem hört dieser Mann zu, obwohl sie nicht gesellschaftlich auf gleicher Position sind. Und bei Luther steht so schön, er ist ein Kämmerer, aber im Griechischen steht da, er ist ein Eunuch. Also das heißt, er ist ein kastrierter Mann, kastriert, um diese hohe Beamtenposition zu kriegen. Er war in Jerusalem, er war im Tempel, aber er durfte nicht rein, weil er war ein Eunuch. Er durfte nur zum Vorhof. Er war ziemlich reich, er hat sich eine Schriftrolle gekauft. Das konnten damals auch nicht viele. Aber er konnte eigentlich nicht daran teilnehmen, wonach er Sehnsucht hatte. Die Sehnsucht nach Gott, deshalb ist er nach Jerusalem gefahren. Und durfte nicht rein, weil er ein Eunuch war. Jedenfalls höchstwahrscheinlich. Und jetzt schickt Gott den Kämmerer zu ihm. Er sieht die Sehnsucht und er schickt ihm mitten auf die öde Straße den Philippus. Sorry. Der predigt ihm von Jesus und er lässt sich taufen und hatte sehr große Freude, auch wenn Philippus gleich wieder weggebeamt wurde. Ja? Der war ja nicht mehr da. Aber die Freude blieb. Und ich glaube, es ist eine große Freude des Dazugehörens. Ich bin doch willkommen. Diese Willkommensfreude. Ich bin bei Gott willkommen. Im Tempel war ich nicht willkommen. Aber er ist bei Gott willkommen und Gott hat ihn gesehen. Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir wissen, egal welchen Stand wir haben, welche Kultur wir haben, welche Position wir haben, wir sind bei Gott willkommen. Egal wer. Bei Menschen sind wir nicht immer willkommen. Und auch in der Gemeinde ist manchmal nicht so einfach, dass sich jeder willkommen fühlt. Das ist echt schwierig. Ganz schnell sind wir in Grüppchen. Und ich hatte diese Woche, da war ich schon so im Text über den Äthiopier hier und da hatte ich eine Begegnung auf dem Schulhof. Ich habe einen Schüler der zweiten Klasse bei mir, ist einer aus Äthiopien. Die sind Christen und sind hierher geflohen. Und er hatte ein Gespräch mit Schülern auf dem Schulhof und wir gingen so rein ins Schulgebäude und ich merkte, da war ein bisschen Stress und ich fragte ihn, was los? Und er sagt, ich weiß schon, es mag mich hier eben keiner. Und dann dachte ich, ja, wir fühlen uns alle gerne richtig willkommen und er fühlt sich eben nicht willkommen. Und ich kann ihm dabei nicht mal helfen. Aber bei Gott sind wir willkommen. Alle. Egal in welcher Position, in welcher Lage und wie du dich fühlst, du bist willkommen bei Gott. Und das müssen wir wissen. Und die zweite Sache, die hier so offensichtlich uns anspringt in diesem Text, ist, dass der Heilige Geist Philippus führt. Und ich frage mich immer, wie wir das am besten machen können, dass uns der Heilige Geist führt. Das ist so schwierig. Aber ich glaube, das Einzige, was uns bleibt, ist, ihn zu bitten, dass er uns führt und zu fragen, wohin er uns führt. Und ich habe zu Hause so ein kleines Büchlein, ich bin darin sehr untreu, aber ab und zu schreibe ich Gebete auf. Und dann versuche ich immer zum Schluss, da schreibe ich dann immer hin, hören und versuche einfach mal zu hören, was Gott mir sagt. Und das ist ja nur, ich weiß ja ehrlich gesagt auch wirklich nicht, ob es meine innere Stimme einfach nur ist oder ob es Gott ist, aber ich hoffe, dass der Heilige Geist mich eben dadurch führt. Wie anders soll das machen? Und ich lese euch jetzt so ein paar Sachen vor. Ich kann euch nicht viel vorlesen. Ihr wisst, es wäre sehr, sehr persönlich. Aber ich lese einfach mal so ein paar Sätze, um euch so einen Eindruck zu geben, wie ich es versuche, Gott zu fragen. Such mich allein. Also ich lese jetzt nur mitten raus wo ich den Eindruck hatte, Gott spricht zu mir. Such mich allein und in Ruhe, damit ich zu euch sprechen kann. Und sucht mich auch gemeinsam, dann wachst ihr auch geistlich zusammen. Vergiss nicht die Silbertafel, Anruf genügt. Dazu, für die, die es nicht wissen, ich arbeite bei der Tafel mit und manchmal hat man keine Lust mehr. Ein anderes, ich kann euch die Situation nicht mehr beschreiben, aus meinem Gebet geht die da nicht hervor, aber es muss irgendwie um Alpha-Kurs oder Ehekurs gegangen sein. Geht die ersten Schritte, auch wenn der Weg noch dunkel liegt. Beachte, du bist ein dominanter Typ, bestimme nicht alles nach deinem Willen, aber zieh dich auch nicht zurück. Und das Letzte ist nur was ganz Kleines, da gab es irgendwo Stress. Die Situation wird sich nicht verändern, komm zur Ruhe in der Situation. Sind so ganz kleine Sachen, wo ich sage, ich weiß nicht, ob es der Heilige Geist war, aber ich hoffe. Und ich wünsche euch, dass ihr Gott fragt, was soll ich tun? Wo soll ich hineinwirken? Wenn Philippus das nicht gemacht hätte, dann wäre er nicht losgegangen. Und für mich sind diese Sätze, die so innerlich in mir sind, eigentlich die stärksten Antreiber, um etwas zu tun. Können mir viele Leute was sagen, wenn ich es innerlich nicht mittragen kann und nicht so eine Ahnung habe, dass Gott es war, dann bin ich nicht so hundertprozentig dahinter. Letzter Punkt. Einen Vers habe ich mir hier nochmal rausgeholt. Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte ihn reden und so weiter. Stellt euch das mal vor, der fährt mit dem Wagen und liest eine Schriftrolle und Philippus muss da hinjoggen oder stramm laufen oder ich weiß nicht wie und läuft neben dem Wagen her und hört den da. Also es ist schon eine Herausforderung, ja? Bis der sagt, halt mal an, du kannst mit aufsteigen. Nur ganz kurz. Gottes Geist führt uns und er gebraucht uns. Aber manchmal ist es anstrengend. Amen.